Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo.
Hi.
Hi. Wir dachten uns, wir wollen mal wieder eine Laberfolge machen, weil wir in letzter Zeit so viele krasse Brecherthemen hatten.
Und wir waren so ernst.
Wir waren total ernst und auch so Sachen, für die man dann vorher so recherchieren muss und so. Es war alles furchtbar viel Arbeit. Ja. und deswegen wollten wir einfach mal über die anderen Leute reden. Nicht über uns, sondern über die anderen.
Einfach lästern.
Das
geht leicht von der Zunge.
Ja, weil das, ich merke das so krass, dass diese wieder aufmachende Welt, ne, die macht mich manchmal, lässt die mich ziemlich sprachlos zurück. Also Alkohol war im Grunde in diesen 2 Jahren Pandemie, so in meinem Umfeld hat es halt quasi nicht stattgefunden. Also fast nicht. Also mein Umfeld hat fast nicht getrunken. Ich hatte auch einen guten Einfluss auf, weiß ich nicht, meine Familie zum Beispiel. Und das heißt, das war eigentlich nicht wirklich ein Thema, dass da irgendwie gesoffen wird. Und jetzt, wenn man so durch die Straßen läuft, ne, es ist Frühling, ich habe hier so eine Brücke bei mir um die Ecke, wo immer abends die Leute sitzen und dann am nächsten Morgen sind überall Glasscherben und so. Und jedes Mal, wenn ich da drüber gehe, denke ich mir so, oh, TrinkerInnen. Sie nerven.
Sie nerven mich. Du gendest auch an deinen Gedanken? Du denkst dann so, TrinkerInnen. So voll genervt.
Ja. Entschuldigung. Ja, ja, kennst du es doch. Thought Police, da muss man ganz doll aufpassen.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, ich habe das auch. Ich habe hier ja natürlich auch ein paar Brücken so, also gerade klar in Mitte so, in Berlin-Mitte, da gibt es so Hotspots, wo dann halt auch wirklich, wo es dann aussieht wie, also an einem ganz normalen Sonntagmorgen sieht es da halt aus wie nach Silvester so.
Mhm.
Und man hat natürlich auch die Orte hier, wo halt die Clubleichen dann aus den Clubs rauskommen, am Sonntagmorgen oder am Montagmorgen teilweise. Und die sind dann so wie so Zombies, so mit so leeren, glasigen Augen. Talken sie dann halt so in der U-Bahn rum und so. Ich denke mir dann auch oft, also bei so Extremfällen denke ich mir auch oft, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr machen. Gott sei Dank bin ich da nicht mehr. Gott sei Dank habe ich dieses Gefühl seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ich bin immer richtig froh.
Ja, aber Ich weiß nicht, ich habe, das war gestern, war ich noch kurz beim Kiosk, habe mir eine Limo geholt und hinter mir stand ein kleines Kind, keine Ahnung, 8 oder so, mit dem, nehme ich mal an, Vater, die sich noch ein Getränk holen wollten. Und das Kind hat den Vater gefragt, du trinkst ein Bier bestimmt oder sowas in der Art. Und dann hat er meinte, ja, ja, und hat sich dann irgendwie so ein Becks Green Lemon geholt. Also kein richtiges Bier. Ich habe das nur so gehört und dachte mir so, oh Mann, ey.
Ja, das mit so kleinen Kinderstimmchen dann auch, ne? Das ist dann irgendwie.
Ja, und es war halt so, es war halt nachmittags so, ne? Also, oder mittags sogar. Also, es war jetzt irgendwie nicht, also, es war halt ein Kind, also, es war jetzt nicht irgendwie 12 Uhr nachts oder so. Ja, und das sehe ich einfach so voll oft. Das ist voll anstrengend.
Ich habe ja Stiefschwestern und eine davon lebt in Frankreich und ihr Mann ist so ein Weinkenner. Ach. Und die haben ein paar Kinder auch. Und es gibt diese Geschichte, die ist auch relativ berühmt in der Familie, dass der kleine Sohn, als der so, weiß nicht, der konnte halt gerade sprechen, wie alt sind die da, 2, 3 oder so, keine Ahnung, hat so eine Kiste leerer Weinflaschen in irgendeiner Wohnung gesehen. Sein Vater war allerdings nicht anwesend, hat so ein paar leere Weinflaschen gesehen, hat diese Weinflaschen gesehen, hat drauf gezeigt und meinte, Papa.
Mir hat letztens jemand erzählt, dass das erste Wort seines Kindes Bier war.
Und er war wahrscheinlich total stolz darüber, ne?
Ja, er meinte, er fand es schon ein bisschen lustig. Bedenklich, aber war auch ein bisschen stolz, war auch ein bisschen lustig. Und ich meinte so, naja, Kinder merken sich halt das, was sie als bedeutsam erleben.
Aber also ohne Scheiß, ich meine, das kann man, also das, ich meine, da muss man doch nicht sober für sein, um sowas nicht lustig zu finden, wenn das erste Wort meines Kindes Bier ist. Also das ist es noch lustig? Ich finde das nicht mehr lustig.
Ich finde das auch nicht lustig.
Also zumindest war es nicht Schnaps.
Ja, weißt du, quasi gesund.
Ja, im Prinzip ein Lebensmittel.
Genau. Ja, ich meine, solange es nicht der Wodka aus dem untersten Regal im Supermarkt ist. Also wenn jetzt das erste Wort meines Kindes wäre, Wodka aus dem untersten Supermarktregal, dann würde ich sagen, kann man sich natürlich Sorgen machen. Aber ja. Weinkenner, finde ich, sind die schlimmsten. Also ja, für mich auch. Ich habe ja mal in einem Weinladen gearbeitet, natürlich. Und ich kannte mich ja auch mal mit Wein aus und habe solche Sachen gesagt wie Tannine.
Okay.
Da war regelmäßig ein Typ, das war halt so ein Kulturdude. Also der letztendlich so ein Mansplainer.
Ja.
Der einfach auch kein Punkt und Komma kennt, einfach die ganze Zeit einen voll labert mit allem und mit sich vor allem und mit den ganzen Leuten, die er so kennt. Mhm. Und dann so über den Wein. Und der hat dann auch immer, der wollte auch immer so ganz viel über so Wein reden und so. Und das hat mich halt damals schon genervt, so, ne? Also es war, da habe ich noch getrunken. Und dann hat er immer gesagt, ah ja, und so was für Noten da drin sind und so. Und wenn man dann so sagt, ja, irgendwie so, da ist ja so was Bäriges oder so, ne? Oder
das Holzige. Holziges.
Das Holziges oder so. Hat er immer gesagt, spannend.
Wirklich?
Ich dachte, boah. Ja. Spannend. Oh Gott. Das ist ganz interessant.
Alter. Ja, nee, boah, die finde ich auch am schlimmsten. Also, ja, ich meine, abgesehen von diesem komischen Selbstbetrug, dass man das wegen des Geschmacks trinkt, was ich nie glaube. Also jetzt, dann kommen halt immer Leute an und meinen, ja, nur weil du mal abhängig warst, heißt es ja nicht, dass andere Leute es nicht genießen können. Nee, 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 nee. Aber ich glaube es wirklich einfach, ich glaube, das ist ein gelerntes Ding. So kein Kind trinkt ein Glas Wein und denkt sich so, oh, das schmeckt aber toll beerig und steht da drauf. Also nein, no way. Aber abgesehen davon sind das halt auch oft so Leute. Also das sind halt oft so Mansplainer oder so schröderige Typen. Ich habe echt was mich total triggert, sind diese schröderigen Typen, weil ich die halt aus meiner Kindheit kenne. Die Welt erklären mit so einem ausladenden Gesten. Und so. Ja, genau. Die haben halt einfach, die haben so eine krasse, wie sagt man, Entitlement. Also die wissen einfach, ihresgleichen herrscht über die Welt so. Und das strahlen diese aus jeder Pore und merken dabei aber nicht, dass sie im Prinzip done sind. Also, dass sie eigentlich vorbei sind. Dass sie einfach, dass sie kurz davor sind zu realisieren, dass sie sterben werden.
und zwar relativ bald, und sich dann daraufhin panisch entweder einen Porsche kaufen oder eine junge Frau an Land ziehen, irgendwie die halb so alt ist wie sie selbst, wenn sie halt so panisch sind. Und die werden dann halt immer, die werden immer älter und immer lächerlicher in ihrem Alter. So. Und das sind diese Typen, die halt so Schröder halt, so Barolo-Trinker, so Leute, die das halt dann auch als Statussymbol und so, also übel. Und das geht halt immer mit so einer gewissen Weltsicht einher und auch mit so einem Kultur, wie du sagst, ne, dieses Kulturgut trinken. So. Mhm. So, und als Männlichkeitssymbol auch und so.
Also nicht jeder Typ, der irgendwie schröderig ist, ist auch Politiker, aber dieses Volksnähe-Ding. Hier in Hannover gibt es, das heißt die Markthalle, da sind halt so verschiedene Stände drin und da trifft sich halt, weiß ich nicht, Freitagnachmittag oder so. Da, das ist auch in der Nähe irgendwie von verschiedenen, ich sag mal, Institutionen. Da trifft man sich dann und säuft so. Und keine Ahnung, ja, wenn dann halt irgendwie so Typen, also so Politikertypen dann mit ihrem Anzug entweder ihren Wein trinken, weil sie irgendwie sophisticated sind, oder eben so das volksnahe Bier. Bier ist Volksgetränk und dann auch diese, wie war das, hatte nicht Schröder auch dieses, dass er irgendwie auf so einem Volksfest saß und hol mir mal eine Flasche Bier, wo dann, hat er nicht Stefan Raab einen Song draus gemacht?
Ja.
Ach, ich dachte ja, 90er. Die guten alten Zeiten, als es noch TV Total gab.
Ja, wie antiquiert einem die 90er erscheinen, by the way, im Moment.
Ja, vielleicht aber auch die frühen 2000er könnten das auch gewesen sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die 90er haben so super spät angefangen. Irgendwie so mit Jurassic Park haben die 90er angefangen. Dann hatten sie ihren Höhepunkt bei Matrix. Und dann haben sich noch so komische Auswüchse so in die frühen 2000er irgendwie so rein. Und TV Total und diese ganze deutsche Comedy zählt für mich da irgendwie rein, die irgendwie so noch so total so in so einem 90s-Ding verhaftet ist. Bulli, Herbig und keine Ahnung, wie sie alle heißen.
Ja, ich meine, klar, Schröder, der hat ja auch immer, der hat damit immer gearbeitet von Anfang an mit diesem Volksnähe-Ding. Er ist ja auch nicht müde geworden zu betonen, dass er letztendlich einer von ihnen ist. Also ich meine, letztendlich war das ja auch sein Branding. So, er ist einer aus der Arbeiterklasse und so, sich hochgearbeitet. Dann trinkt man natürlich auch Bier, ist ja klar. Mhm. Aber dann später, wenn man es geschafft hat, also jetzt hat er es ja geschafft, oder, naja, ist halt schon ein bisschen über dem Zenit drüber jetzt mittlerweile, aber.
Aber ja, noch nicht so lange. Das hat er in den letzten Monaten ja ganz gut verkackt.
Hat das richtig verkackt, aber es war vorher schon peinlich mit seiner Frau, die immer seine Instagram-Präsenz irgendwie managt und so, also weiß ich auch nicht. Aber ja, das, ja, die stehen halt auch für so eine alte Welt. Also für mich stehen diese Leute echt für so eine alte Welt, die im Prinzip vorbei ist und die sich aber trotzdem immer noch an diese Reste von Macht klammern. So irgendwie so verzweifelt.
Es sind ja keine Reste von Macht. Das ist ja das Absurde. Die sitzen ja wirklich in den Hinterzimmern. Die haben ja wirklich ihre Männerbünde. Die haben ja wirklich ihre Seilschaften.
Ja,
also
klar.
Das ist ja nicht weg.
Nee, das ist nicht weg, aber die sind bald tot, ne? Und ich meine, natürlich.
Ja, dann haben wir Philipp Amthor, der macht denselben Bums.
Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die neue Generation der enervierenden alten weißen Männer, die ja auch jung sein können, das werden andere sein. Ich glaube, das wird eher so eine FDP-Tech-Horde sein, so eine Start-up-Angel-Investment-Horde. Mhm. Also, ich glaube, das wird das neue Ding, was richtig krass nerven wird. Mhm. Diese Schröderigkeit, also ich glaube, die jungen Unternehmer, die haben schon kapiert, dass diese Schröderigkeit nicht mehr so richtig zieht. Jetzt, wo die Frauen ja auch, also wo fast die Hälfte der Frauen berufstätig ist in diesem Land. Und es werden offenbar mehr.
Ich habe mich mal beworben bei so einem Hannoveraner Startup, das so ein bisschen versucht hat, Berlin zu sein, aber das nicht so richtig geschafft hat. Die aber auch mir das so angepriesen haben, da habe ich auch noch getrunken, aber die das so angepriesen haben, dass sie halt auch diese Mitarbeitenden Get-Togethers haben und Teambuilding und also genau, dann gibt's irgendwie auch Bier und dann gibt's Wein und Sekt und so bei diesen Teampartys irgendwie.
Und immer frisches Obst und ein Ping-Pong-Table im Office und wir sind alle eine Familie und so. Und das bedeutet übersetzt aber immer, wir zahlen weniger, als wir sollten.
Wir behandeln dich wie Scheiße, aber du bist uns emotional verpflichtet, dein Leben für uns aufzugeben. Ja, also sobald man frisches Obst, so viel Wasser, wie du möchtest, Kaffee, Familie und so Teambuilding.
Ja, Red Flags, super absolut. Red Flags, absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, kann man wirklich jedem nur oft genug sagen. Warst du bei denen oder Also hast du bei denen ein Vorstellungsgespräch gehabt oder so?
Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, war so eine Redaktionsstelle und sollte Blog-Eintrag schreiben, so testweise. Und dann haben die sich Ewigkeiten nicht gemeldet und dann gehe ich auf die Seite und dann sehe ich, dass sie diesen Blog-Eintrag veröffentlicht haben, den ich geschrieben habe. Ich wurde dafür nicht bezahlt.
Und nicht gefragt.
Haben nicht gefragt. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, habe abgesagt mit den Geschäftsführern im CC und habe gesagt, das geht nicht, das ist keine ordentliche Praxis. Ich nehme redaktionelles Arbeiten ernst und wenn die so arbeiten, dann ne.
Boah, das ist richtig assi.
Mega.
Ja, da gibt's viele.
Ja. Genau, und da sieht man das. Die sind halt alle so, so locker und so irgendwie cool drauf und irgendwie so kreativ und so. Die müssen sich überhaupt nicht mit sowas auseinandersetzen, sowas wie Urheberrecht oder Arbeitsrecht oder so. Ich meine, sind halt so Leute, ja, so Finn Kliemanns, die es aber nicht so gut machen.
Ja, die finden halt immer Horden von willigen, Imposter-Syndrom geplagten jungen Menschen, die gerade aus dem Studium kommen und total dankbar sind, dass irgendjemand ihnen Arbeit gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die nächste Generation, also sozusagen die nach uns kommt, ob die das besser machen, ob die da ein anderes Mindset haben. Aber bei uns war das so, wir sind ja, ich weiß nicht, ob du noch dazugehörst, du bist ja ein bisschen jünger, aber wir waren so Generation Praktikum, so hat man uns ja, genannt. Und das lag halt daran, dass wir, und ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, dass wir im Prinzip schon in der Schulzeit permanent eingetrichtert bekommen haben, ihr seid nichts wert und ihr könnt froh sein, wenn euch irgendjemand einen Job gibt. Also das war ja auch die Zeit, wo Arbeitslosigkeit irgendwie so ein Dauerkrisenthema war, was jetzt irgendwie nicht mehr so ist. Aber uns hat man halt wirklich von früh bis spät erzählt, wenn euch irgendjemand einstellt, dann könnt ihr auf Knien danken sozusagen. Und deswegen eine ganze Generation, die sozusagen permanent umsonst gearbeitet hat, über Jahre teilweise, weil wir halt so froh waren, dass uns irgendjemand eingestellt hat. Und in Berlin ist es natürlich, also ist die ganze Situation nochmal verschärft. Ich habe so haarsträubenden Shit erlebt. Zum Beispiel habe ich mal für so ein Online-Magazin, die haben mich angefragt, ob ich Illustrationen für die mache. Das wäre so ein langfristiger Job gewesen, also immer so ein paar im Monat, was eigentlich voll geil ist. Und dann bin ich da hingegangen, habe mit dieser Redakteurin geredet, die war irgendwie, keine Ahnung, 23 oder so. Und dann ging es irgendwie um Geld und ich dann irgendeinen Tagessatz genannt, der halbwegs moderat ist. Und sie meinte, oh, das ist aber viel zu viel, das geht gar nicht und so. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie Fotografen haben, junge Fotografen, die irgendwie 20 Bilder im Monat liefern für 200 Euro.
Ach du Scheiße.
Und da denkst du, und ich meine, natürlich ist es halt so ein Feld, was stirbt. Also niemand arbeitet lange zu diesen Konditionen. Entweder die Leute arbeiten halt dann nicht mehr als Fotografen demnächst oder sie werden halt schnell teurer. So. Aber du hast immer so einen Bodensatz so von Leuten, die das halt machen. So. Die findest du halt. Mhm. Und das ist das Ärgernis daran. Wir sollten uns alle kollektiv da verweigern. Also das wäre alles sehr einfach, sich kollektiv zu verweigern, zu sagen, nee, Leute, ich muss Miete zahlen. Ich kann nicht für 200 Euro im Monat arbeiten. Das geht leider nicht. Wir sind irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten eigentlich über Trinker lästern.
Also prekäre Arbeitsbedingungen und das Vergessen machen dieser Arbeitsbedingungen. Da gehört ja Alkohol einfach auch mit dazu, ne? Mhm. In der Woche waren wir ja bei der Buchpremiere von der Eva Bieringer, und Daniel Schreiber hat moderiert und da haben die beiden auch über so Pressereisen gesprochen und Daniel meinte das, dass quasi dieser Alkohol ja auch eingebaut wird, dass diese ganzen JournalistInnen könnten sich halt die Flasche Wein für 300 Euro oder diesen Lifestyle, der da irgendwie so gezeigt wird, die könnten sich das ja nicht leisten und dass Alkohol halt auch so eine Rolle hat, um diese Unterschiede so vergessen zu machen. Mhm. Das passt auch gut zu diesem, wir machen Teambuilding und jeden Freitag sitzen wir zusammen auf unserer Dachterrasse und es gibt so viel Bier, wie du trinken kannst.
Ja.
So, und dann lässt man gemeinsam so diese stressige Woche ausklingen und das hat ja auch sowas von, ja, wir sind irgendwie so die Leute, die kämpfen hier so gemeinsam für die Firma und man hat aber dann auch Spaß und also das ist ja auch so ein Kriterium für so eine toxische Beziehung. Erst wird der Druck aufgebaut und dann kommt ein Moment der Erleichterung, weil die Person dann vielleicht doch schreibt oder doch sagt, dass sie einen liebt oder doch sich wieder verträgt. Und dass diese Erleichterung das fast wieder vergessen macht, was eigentlich davor war. Aber es ist die Erleichterung nach einem Problem, das aber von dieser Person auch wieder erzeugt wurde. Und genauso ist es ja auch bei diesen Teambuilding-Geschichten. Du hast Arbeitsstrukturen, in denen Leute völlig im Arsch sind am Ende der Woche. Und Alkohol funktioniert dann halt, diese Spannung wieder abzubauen.
Ja, und auch eben wie in Liebesbeziehungen ja auch so Intimität, also so falsche Intimität herzustellen, künstliche Intimität. Also dass man sozusagen mit Alkohol kann man easy sich vorgaukeln, dass man sich näher ist, als man sich wirklich ist, weil es halt diesen enthemmenden Faktor gibt. Das ist ja beim Daten genauso. Und wenn man beim Daten trinkt, dann ist es voll easy rumzumachen beim ersten Date, weil man dann nicht mehr so aufgeregt ist und weil man halt alles so, ja, Gesellschaft, wie sagt man, soziales Schmiermittel, sagt man ja, ne? Und ja, beim Arbeiten funktioniert das natürlich genauso und ist halt genauso unnatürlich und falsch.
Ja, und das ist halt natürlich auch das Instrument, ist das Vermischen von privaten und beruflichen, ne? Also wenn du es schaffst, deinen Angestellten das Gefühl zu vermitteln, dass sie gerade Freizeit haben und das alles irgendwie so eine Herzensangelegenheit ist und dass sie das nicht für Geld machen und so, das ist natürlich super geil, weil dann hast du Leute, die leidenschaftlich sind und aber das Geld irgendwie nicht wichtig finden oder so.
Das aus Selbstverwirklichungsgründen machen.
Ja, und dann setzt sich der Chef auch mit dazu, plaudert. Mm. Wie so ein Schröder, der halt mit einem auch mal ein Bier trinken kann.
Boah, die Schröders, ey. Weinkenner. Ja, Weinkenner sind tatsächlich der Horror. Wenn ich Weinkenner höre, dann denke ich an diesen Lover, den ich mal hatte. Das war so ein Architekt. Den habe ich in der Bar kennengelernt. In der Bar, wo ich gearbeitet habe, der war auch ein bisschen älter als ich. Und der hatte irgendwie ein geiles Loft und eine Galerie. Hat er übrigens immer noch. Und der hat jeden Samstag für mich gekocht in seinem geilen Loft. Und immer, wenn ich zu ihm gegangen bin, er hatte so einen Weinladen um die Ecke, so einen schicken. Und der hat immer da angerufen und dem Weinhändler gesagt, welche Flasche Wein er sozusagen kaufen wird. Und ich bin dann vor dem Date sozusagen da vorbeigegangen, habe die abgeholt, diese gute Weinflasche. Eine Flasche Wein. Damals war ich irgendwie so 25, schätze ich, war ich da. Und das war genau so, das war so ein schröderiger Typ. Der hat mir Sachen erklärt, Alter, die wusste ich vorher nicht. Zum Beispiel, dass hat er mal gesagt, dass Frauen deswegen seltener große Künstlerinnen geworden sind, weil sie keine Visionen haben können. Also weil sozusagen Frauen sind erdverbunden, also sind mit der Erde verbunden, deswegen können sie halt keine Visionen entwickeln. Und also damals hatte ich da noch nicht so ein dolles Schmerzempfinden. Heutzutage würde ich natürlich sofort gehen und den Typen mit dem nie wieder reden. Aber damals war ich halt noch so, vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie halt jahrhundertelang zum Beispiel nicht studieren durften oder so. Könnte ja vielleicht auch daran liegen. Also ich habe dann wirklich mit dem darüber diskutiert.
Nein, es ist, weil wir erdverbunden sind, Mia.
Ja, genau. Der hat mir auch zum Beispiel gesagt, damals habe ich ja noch sehr viel eher so freie Kunst gemacht. Ich habe noch studiert damals. Und der hat mir gesagt, ich muss aufpassen, dass ich keine Frauenkunst mache.
Was ist denn Frauenkunst?
Naja, Kunst, die sich mit Weiblichkeit auseinandersetzt. Ach oder so. Ja, oder die halt natürlich irgendwie weiblich aussieht. Klar, das ist natürlich auch problematisch. Also alles, was irgendwie nach Frau aussieht, ist problematisch. So Dinge hat er mir erklärt. Ich habe viel gelernt von diesem Architekten und Galeristen in Charlottenburg. Aber was eigentlich der Fall war, war, dass ich total abgelenkt war die ganze Zeit bei allen diesen Dates, weil es ja nur eine Flasche Wein gab. So eine gute, die man dann genießen sollte.
Oh, Scheiße.
Und ich meine, eine Flasche Wein für zwei Leute den ganzen fucking Abend bei einem, keine Ahnung, fünfgängigen Essen. So, und ich dachte immer, boah, wie machen die Leute das? Wie macht der das? Wie denkt der nicht die ganze Zeit darüber nach, wie er sich dieses Glas Wein einteilt? Ist ja im Prinzip ist es ja nur ein Glas, so, was man dann, oder ein Glas und ein Viertelglas oder so, dann ist die Flasche ja leer, so. Und ich immer so, boah, ich muss das so langsam wie möglich trinken und alles rausschmecken, weil der Wein ist ja auch wirklich gut. So, es war immer der totale Horror. Das war ein richtiger Kampf. Das war wie so ein großen, starken Hund an der Leine, so, der so an der Leine zerrt, den immer zu bändigen. So hat sich das angefühlt, ja. Deswegen konnte ich dann auch mich nicht richtig auf diese wichtigen Diskussionen konzentrieren, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, diesen Wein zu genießen, damit der nicht zu wenig ist.
Ja, wobei ich muss sagen, also die Weinkenner, die ich so erlebt habe, auch in besagtem Weinladen, die haben zwar groß darüber geredet, aber da ist das nicht bei einer Flasche für zwei Leute geblieben. Irgendwann waren dann die Tannine auch egal. Ich meine, man hat vielleicht noch drüber geredet, aber es kann mir keiner erzählen, dass er irgendwie nach einem halben Liter oder einer Flasche noch irgendwie die Nuancen schmeckt.
Ja, voll.
Was ich total das spannende Phänomen finde, fällt mir gerade ein, also sozusagen die jüngeren Schröder, die das Sammeln von Bierflaschen aus aller Welt, finde ich irgendwie so als Deko.
Oh Gott.
Wirklich? Oder so Schnapsflaschen als Deko. Kennst du es nicht?
Ich hatte mal eine Bombay Sapphire Flasche als Deko. Ja, ich bin schuldig. Ich hatte mal eine tatsächlich. Diese blauen Flaschen, die sind auch wirklich sehr hübsch.
Ja gut, eignen sich als Kerzenständer.
Ja, nee, in so einem Haushalt war ich sehr, sehr lange nicht mehr. Gibt es die noch? Ist es ein Ding?
Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber das war eine Zeit lang so ein Ding,
ja,
dass Leute sowas gesammelt haben.
Ich war neulich auf einer Party vor ein paar Monaten. In die Party bin ich so reingeraten. Es war ein Kumpel von mir, der ging zufällig zu dieser Party und meinte, komm doch einfach mit und so. Ich kannte niemanden da. Und das war so ein älterer Typ. So ein Typ Mitte 40 aus so einem Entrepreneur. Das sind diese Leute, die sich so nennen. Ich war schon total so, denke ich immer so, boah, nee. So ein Alpha-Male war das. Der hat irgendwie Geburtstag gefeiert. Und auf der Party waren Frauen und Männer, aber die Frauen, also irgendwann ist mir aufgefallen, nach so anderthalb Stunden oder so, ich habe noch keine Frau irgendwas sagen hören. Die haben einfach nicht gesprochen. Die saßen da irgendwie, die waren zwar anwesend, aber die Männer haben tatsächlich geredet. Die Männer haben 100% des Redeanteils gehabt. Und irgendwann waren dann alle so draußen auf der Terrasse und haben halt getrunken, außer mir. Ich habe halt nicht getrunken, ich habe halt die ganze Zeit Tonic Water getrunken und habe geschwiegen. Wie die Frauen da offensichtlich. Der eine, der Gastgeber, hat dann erzählt, dass seine Beziehung zu seinem Vater sich wirklich weiterentwickelt hat, in dem Moment, wo er ein dickeres Auto hatte als sein Vater. Das war so die Geschichte, die er erzählt hat, so dass sozusagen er wirklich erwachsen wurde, in dem Moment, wo sein Auto dicker war als das von seinem Vater.
Das ist mega traurig.
Also mit so Pathos hat er das so vorgetragen, so ja, das war echt eine defining moment in our relationship und so. Und ich dachte, aha. Dann kam halt der Punkt, wo alle so ein bisschen laberig wurden, ne, wo der Alkohol dann irgendwie so einsetzt. Mhm. Und dann hat ein anderer Typ, auch so ein Unternehmertyp, erzählt, wie er in Indien oder so war. Und von dort aus hat er sich dann eine Kiste mit so total seltenem und urteurem Whisky nach Hause schicken lassen, irgendwie von so ein wahnsinnig teurer Whisky, der irgendwie so ganz besonders ist, und den hat er so als Souvenir mitgebracht und hat das dann irgendwie so ausschweifend erzählt, wo ich dann auch dachte, okay, das ist der Moment, wo ich auf dieser Party eigentlich nichts mehr verloren habe, also auch offiziell jetzt so. Aber das war richtig schlimm. Das war eine richtig schlimme Party, weil ich auch irgendwie dachte so, das war so zufällig, mit solchen Leuten komme ich normalerweise nicht in Berührung, die sind nicht Teil meines Alltags, aber das sind die Leute, die so, ja, die halt so die Dachetagen in meinen Straßen bevölkern offensichtlich. Die sind höchstwahrscheinlich überall und kaufen teuren Whisky in fernen Ländern und häufen Autos an und so, und ja, das fand ich bemerkenswert. Also stimmt schon, die haben schon noch die Macht. Das ist schon so.
Ich habe letztens auch auf einer Feier, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, dass einer erzählte, er ist total genervt von den Leuten in seinem Alter, weil die nicht mehr saufen und weil die halt so super langweilig sind, dass die dann halt irgendwie so um 10 ins Bett gehen, um am nächsten Tag auf den Markt zu gehen oder so. Mhm. Deswegen hängt er jetzt immer mit den 16-jährigen Brüdern von seiner Freundin rum.
Oh Gott.
Und dann saufen die immer die Trinkspiele, weil die halt noch feiern können. Und ich habe das so gehört und ich dachte so, ja, cool.
It's true. Ja. Ich meine, 16-Jährige können tatsächlich feiern, ja.
Für mich sind das auch die Leute, die bei mir hier um die Ecke auf der Brücke sind. Also so eine so Linke, die eigentlich so voll auf, ja, halt irgendwie die Gesellschaft und wir müssen Solidarität leben und wir haben irgendwie hehre Ziele und Ideale und so weiter. Und dann guckst du dir danach diese fucking Brücke an und denkst dir so, deine Ideale kannst du dir halt echt in den Arsch schieben. Also weil, ganz ehrlich, bei solchen Sachen fängt es doch an. Das fängt doch damit an, dass ich Acht gebe auf mein Umfeld. Das fängt doch damit an, dass ich irgendwie gucke, dass ich irgendwas nicht so hinterlasse, dass am nächsten Morgen, wenn dann da irgendwie ein Kind mit seinem Lauffahrrad über diese Brücke fährt, über Glasscherben fährt. Und das sind halt nicht nur ein paar. Also ich meine, klar, man lässt mal eine Flasche fallen oder man stellt sie beiseite und natürlich passiert mal was und so. Und es geht mir nicht darum, dass irgendwie alles immer sauber sein muss oder so. Also ja, weil es halt immer ist. Und weil ich natürlich auch sehe, wer da halt sitzt. Und das sind genau die Leute, die eigentlich eine bessere Welt wollen. Und ich mir so denke, dann hinterlass doch bitte die Brücke auch so, wie ihr die Welt wollt. Und Leute, oh, das regt mich so auf, boah, ich könnte ausrasten. Voll oft lassen mir Leute ihre leeren Bier- und Schnapsflaschen in meinem Fahrradkorb. Mhm. Also mein Fahrrad steht halt draußen an der Straße angeschlossen und dann so auf dem Weg von A nach B lassen die mir halt ihr scheiß Altglas im Fahrradkorb.
Ja, und deswegen habe ich keinen Fahrradkorb mehr.
Ich denke jedes Mal so, wenn ich das einmal sehe, ne, ich werde ausrasten. Diese Person wird auf jeden Fall meinen gerechten Zorn zu spüren bekommen von all den Malen, die Leute ihren Pfand in meinem Fahrradkorb gelassen haben. Es ist so ekelhaft. Weißt du, kommst morgens raus, bist so, ah ja, die Sonne scheint. Oder die Sonne scheint auch nicht, ist egal, keine Ahnung. Oder ich bin eh scheiße drauf. Kommst zu deinem Fahrrad und musst dann erstmal diesen stinkenden Siff entfernen. Weil ich meine, es ist doch völlig klar, dass das kein Mülleimer ist. Man könnte es ja auch daneben stellen. Also es macht ja keinen Unterschied. Ja. Man könnte es auch bis zum nächsten Mülleimer tragen, wenn das nicht so anstrengend wäre.
Naja, wenn man nicht so besoffen wäre wahrscheinlich.
Ja, das finde ich auch immer richtig, richtig gruselig. Mein Lieblingsfeindbild sind ja die Zeitredakteure, die Trinken als Rebellion verkaufen die ganze Zeit. Trinken als Rebellion. Das ist ein Aufstehen gegen das System, das ist ein Fuck you an die Leistungsgesellschaft. Also das sind für mich die Schlimmsten. Das wird fast noch schlimmer als diese Schröderigen, glaube ich. So, die so in ihren Altbaupalästen in Hamburg und Berlin sitzen mit abgezogenen Dielen oder Fischgrätenparkett und einem richtig teuren Statusfahrrad für 2000 Euro und die dann also wirklich so satt und sicher in ihrem elitären Leben sitzen und Wein trinken und dann Artikel darüber schreiben, in einem prestigeträchtigen Blatt, darüber, dass sie ja Rebellen sind, weil sie saufen so, weil sie sich diesem Leistungsgesellschaft-Ding entziehen. Da denke ich immer so, boah, hast du eine Sekunde in deinem Leben Selbstreflexion betrieben, nur einen kurzen Moment so, dann würdest du nämlich sehen, dass es nicht zusammenpasst. Da passt nichts zusammen, es ist nicht rebellisch, was du machst. Da könnte ich ausreichen. Und es ist regelmäßig erscheinen so Texte, so von so Typen auch, wo du denkst so, nein, du bist nicht Che Guevara. Du hast Flicken auf deinem Tweet-Sakko, Alter. Nichts an dir ist rebellisch. Das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Kriege ich echt keinen mehr hoch, wenn ich so jemanden. Also.
Krasse Libido-Blocker.
Ja.
Ich fühl's nicht.
Bester Spruch ever.
Ein Insider in einem öffentlichen Podcast ist halt, ja.
Ja, Shoutout an Vlada. Ja,
Shoutout an Vlada.
Vlada fühlt nämlich keinen Bullshit. So ist es einfach.
Ja, I love it. Ja, hier auch bei der Premiere, ne, wo wir waren, bei der Buchpremiere. Das fand ich halt auch so crazy, ne? Das Buch heißt Unabhängig und ist übers Nicht-Trinken und schon also übers Trinken und dann nicht mehr trinken. Die ersten Leute, die einem entgegenkommen, haben halt alle so ein mega volles Weinglas.
Mhm. Gigantische Weingläser.
Und um uns rum, wo wir saßen, voll viele Leute saßen da halt mit ihren Weingläsern oder mit ihrem Bier. Und in dem ganzen Theater war Maskenpflicht, außer halt natürlich während die trinken. Und da dachte ich so, what the fuck?
Ja, das fand ich auch krass. Vor allem, es hat krass intensiv gerochen. Ja. Also ich habe echt festgestellt, dass ich voll lange nicht mehr irgendwo war, wo ich tatsächlich Wein gerochen habe. Selbst in einer Bar irgendwie ist es eigentlich selten, dass man das so riecht. Aber in dem Fall war das wirklich ein Weinaroma. Und diese Gläser waren riesig. Das waren so richtige Kelche, so Eimer Rotwein. Dachte ich auch so.
Wie muss man drauf sein?
Also das ist schon wirklich abgefahren. Also ich meine, klar, dass da Wein ausgeschenkt wird in so einem öffentlichen, in so einem Theater halt, das ist irgendwie klar. Aber dass man zu so einer Veranstaltung geht und sich dann so einen riesigen Eimer Wein mit reinnimmt und sich dann da hinsetzt und anderthalb Stunden dabei zuhört, wie jemand darüber erzählt, wie Alkohol, wie das einfach eine Spur der Verwüstung in der ganzen Gesellschaft und bei ihr selbst hinterlassen hat. Und dann ist sich das anzuhören, zu diesen Wein zu trinken. Das ist so, ich krieg das nicht zusammen, wie was man sich dabei denkt.
Ja gut, ich meine, haben wir nicht auch Daniel Schreiber gelesen und dabei ein Glas Wein getrunken oder so? Also ich jetzt nicht, aber du.
Ja, gelesen. Also, ja, okay. aber ich gehe doch nicht dann auf so eine Veranstaltung. Also auf so eine Veranstaltung wäre ich by the way sowieso nicht gegangen, als ich noch getrunken habe. Ja. Hätte ich nicht gemacht. Also da wäre ich ganz sicher nicht hingegangen. Und ich weiß nicht, ob ich zu Daniel Schreibers Buch Wein getrunken habe. Ich denke das immer so. Aber ich habe Quidlet eigentlich immer gekauft, wenn ich verkatert war. Und wenn ich verkatert war, habe ich ja oftmals nicht getrunken. Also das war ja mehr so ein Verzweiflungsding. Aber so, nee, also so Allüren hätte ich nicht gehabt, dass ich zu so einer Zoba-Veranstaltung gehe und dann mir da Wein reinziehe. Ich dachte mir eher, das sind wahrscheinlich Normies.
Ja, naja, gut. Ich meine, wie viele Normies gibt es schon wirklich? Ja,
weniger als Sie denken.
Also, keine Ahnung. Ich kenne zum Beispiel einen Normie. Oder also ich kenne vielleicht mehrere auch so, ne? Aber ich glaube, wenn die sich für so eine Veranstaltung interessieren und dann da hingehen, glaube ich irgendwie nicht, dass die dann da Wein kaufen. Weil wenn es einem egal ist und man sich interessiert für die Rolle von Alkohol in der Gesellschaft, dann merkt man doch, dass das irgendwie unangebracht ist. Und das finde ich halt immer so, das merke ich, das finde ich halt ein bisschen das Schwierige. Also ich lästere gerne über TrinkerInnen, weil sie einem das Leben manchmal schwer machen, weil es manchmal furchtbar anstrengend ist. Und gleichzeitig kenne ich das ja, also kenne ich ganz viel davon. Die Rechtfertigung. Ich habe mich vorhin daran erinnert, da hat eine Freundin von mir mal gesagt so, naja, sie hat irgendwie schon das Gefühl, dass sie in letzter Zeit irgendwie ganz schön viel trinkt oder sich fragt, wann so ein Alkoholproblem eigentlich anfängt. Also das ist Jahre her, ne? Und ich halt so meinte, ich meine, so ein kleines Alkoholproblem, also ist es wirklich so schlimm? Habe ich zu einer Person gesagt. Also die ist jetzt nicht abhängig geworden oder so, ne? Das war halt irgendwie so eine Phase, wo sie sich halt darüber Gedanken gemacht hat und wir kennen uns auch immer noch und da ist mir jetzt nie irgendwas aufgefallen, dass das irgendwie problematisch wäre oder so. Aber wo ich halt auch so im Nachhinein denke, ja, das habe ich wirklich zu einer Person gesagt. So, naja, so ein kleines Alkoholproblem, ist es wirklich so schlimm? Ich habe das natürlich zu mir selbst gesagt und ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass ich, wenn ich das sage, dann andere Leute sagen, ah ja, stimmt, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja, du hast recht, Mika. So schlimm ist das gar nicht, so ein kleines Alkoholproblem zu haben. Ja. Und ja, halt diese ganzen Sachen, wie man sie halt rechtfertigt, die Geschichten, die man sich darum baut und so, das, ja, ich kenne es ja.
Ja, ja, ich kenne das auch. Ich habe tatsächlich die letzte Phase meines Trinkens war davon geprägt, von dieser Haltung, von diesem, ja, klar habe ich ein Alkoholproblem, das ist irgendwie Teil meines Lebens und das ist voll okay, weil ist halt ein relativ normales Problem. So habe ich das tatsächlich am Ende verkauft. So im letzten Jahr meines Trinkens war das immer so ein bisschen, also es hat sich immer abgewechselt. Ne? Es war immer so, ich will irgendwie aufhören oder ich muss irgendwie aufhören so und kann jetzt aber gerade noch nicht, ich muss mich um andere Sachen kümmern. Aber es war halt auch dieses so, ja, ich bin halt viele Sachen und mache viele Sachen und unter anderem habe ich halt dieses kleine Alkoholproblem, was ich jetzt irgendwie mal demnächst angehen muss. So.
Es ist ja doch immer ein kleines Alkoholproblem, ne?
Also genau.
Ja. Egal wie groß es ist, es ist immer ein kleines Alkoholproblem.
Ja, und in dieser Haltung lässt sich auch ganz gut trinken, habe ich festgestellt. Also ich konnte dann tatsächlich auch immer dann auch demonstrativ diesen Wein trinken, weil ich habe ja dieses kleine Alkoholproblem, was ich jetzt aktuell noch nicht bearbeite, aber demnächst dann irgendwann. Aber jetzt trinke ich halt noch. Also das ging schon. Vielleicht waren das auch so Leute, die irgendwie schon wissen und die damit so ostentativ offen umgehen, damit sie halt keine Angriffsfläche mehr sind. Ne, weil das ist ja auch eine Strategie. Du bist ja, wenn du selber sagst so, hier, ja, ich bin nackt, so und jetzt? So, jetzt kannst du halt mir nichts mehr tun. Ja, das stimmt. Die Leute bringen mich tatsächlich gar nicht so doll auf die Palme, interessanterweise.
Also ich finde, man kann halt auch ein Alkoholproblem haben, ohne ein Arschloch zu sein. Also nicht wirklich. Also ich glaube, man ist, wenn man zu viel trinkt und irgendwie abhängig ist, ich glaube, man ist schon ein bisschen Arschloch.
Zeitweise zumindest.
Das finde ich super spannend. Ich habe letztens eine Person in meinem Umfeld, die so ein bisschen ihren Freundeskreis eskaliert hat. Also die gesagt hat, sie will mit denen nichts mehr zu tun haben und so. Und immer schon bei dieser Person habe ich mich gefragt, ob die ein Alkoholproblem hat, weil die so total selbstbezogen, unreflektiert und viel von anderen fordern. Also die hat so einen Habitus von, ich bin immer so viel am Arbeiten und ich mache immer so viel und ich mache und ich tue. Und wenn man sich dann aber sozusagen die Ergebnisse anguckt, dann ist da nichts. So. Und deswegen dachte ich so, hat die vielleicht ein Alkoholproblem? Und dann meinte eine Freundin, nee, sie glaubt eher, dass es narzisstisch ist.
Okay.
Das fand ich aber ganz interessant, dass sozusagen das, was ich als ein Alkoholproblem gedeutet habe, dieselben Sachen hat sie halt als Narzissmus gedeutet. Und da dachte ich so, ja, wenn man so in so einer aktiven Abhängigkeit ist, ist das so ein bisschen wie so ein Narzissmus auf Zeit irgendwie. Also den man loswerden kann. Der trotzdem eben genau in diesen ganzen Bereichen sich zeigt. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, man kann ja ein Alkoholproblem haben, ohne zum Beispiel andere zum Trinken zu drängen oder dass andere sich dafür rechtfertigen müssen, warum sie nicht trinken. Oder man kann trotzdem Rücksicht, also ein Stück weit zumindest Rücksicht nehmen.
Ja, welche Trinkertypen ich relativ schwierig finde, du triffst die auf einer Party zum Beispiel und sagst, dass du nicht trinkst oder die kriegen mit, dass du nicht trinkst und die sagen dann, oh, das ist ja toll, aber ich könnte das ja nicht.
So beneidenswert, aber ich könnte es nicht.
Ich könnte es nicht. So, was im Prinzip eigentlich bedeutet, ich muss es nicht und du musst es halt schon und irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid damit. So, das heißt es eigentlich. So, die finde ich richtig ätzend. Das sind meistens Frauen tatsächlich. Das sind relativ häufig Frauen.
Das könnte ich ja nicht. Ach, so diszipliniert sein. Nein, aber ich bin einfach aufregend. Ich, ja, muss ich halt mit leben, dass ich halt diese Disziplin nicht habe. Dafür habe ich halt ein tolles Leben. So, tja, boah, ja, wie ich die hasse. Die habe ich am Anfang sehr gehasst. Also jetzt mittlerweile macht es mir natürlich auch viel weniger aus. Also all das macht mir viel weniger aus als früher. Aber in der frühen Nüchternheit waren die mit die Schlimmsten. Die verdeckt Mitleidhabenden. Mhm. Und die Cool Girls. Die Cool Girls waren eigentlich das war für mich das Allerschlimmste. Das waren die ich früher war und die offensichtlich the time of their lives haben. Also die einfach richtig gut drauf sind und die deswegen nicht mitkriegen, dass ich nicht trinke, weil es sie einfach wirklich fucking nicht interessiert, weil die halt so viel Spaß haben und andere Leute so langweilig finden. Also in dem Moment, wo ich sage so, nee, ich trinke nicht, haben die mich sofort wieder vergessen, weil die halt gerade in einem total aufregenden Flirt sind mit irgendwem oder ein Trinkspiel mit der heißen Barkeeperin haben oder irgendwie geil tanzen und die haben einfach die Nacht ihres Lebens und das sieht auch wirklich und du glaubst denen das. Das ist richtig geil, was die gerade erleben. So, die fand ich auch immer richtig schlimm. So, das war in der frühen Nüchternheit, da habe ich gerade drüber geschrieben, mich daran erinnert, als ich 2017 nüchtern geworden bin. Mein erster Trip nüchtern war ein Ausflug nach Amsterdam. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das war so, da war ich irgendwie 3 Monate sober oder sowas oder 4. Und ich hatte ein paar Bilder in der Gruppenausstellung über Techno. Da war so ein Techno-Festival in Amsterdam und die Kuratoren haben halt gesagt, hey, komm vorbei, irgendwie machen diese Ausstellung. Und ich habe halt spontan gedacht, ich fahre da hin, bin halt zu dieser Ausstellung gefahren, war vorher noch nie in Amsterdam und habe halt auf dieser Ausstellung so ein paar Leute kennengelernt, die auch ausgestellt haben und unter anderem so eine Tante, die war... Ja, also die war halt Cool Girl. Die war ich vor 8 Jahren oder so. Die war so 25 und geil angezogen, geil drauf, irgendwie so Millennial Hippie Coachella irgendwie. In einer offenen Beziehung mit so einem total heißen DJ. Natürlich. Klar, also alles so, ne? Das ganze Programm, wie hieß sie? Ruby. Hat mir erzählt dann, ja, in dieser offenen Beziehung, weil wahre Liebe braucht keine Regeln und sie heiraten dann demnächst an einem balinesischen Strand und jetzt ist er aber gerade auf Ibiza zum Auflegen und die machen jetzt aber demnächst den Winter auf Bali, wo sie dann detoxen und heiraten und bla und so. Und dann war halt dieses Techno-Festival in der Stadt und sie hat mich halt gefragt, ob ich mit ihr da hingehe, weil sie ist ja Barmanagerin, sie ist VIP, natürlich kann sie mich in jeden Club reinbringen, es ist ein riesiger Club in Amsterdam. Milkway heißt er und sie hat mich vorher mit zu sich nach Hause genommen und sie wohnte in so einem halt in so einem stylischen Loft irgendwie mit unterschiedlichen Leuten und hatte da so ein Zimmer, das war halt auch wirklich wie so Coachella, es war einfach so voll mit so Hippie-Kram und so ein riesiger Schminktisch mit so Federboas und Parfum und sie hat sich dann so zurechtgemacht, ich saß dann so in ihrem Zimmer rum, wir haben uns unterhalten, sie hat sich so zurechtgemacht, hat sich irgendwie geile Klamotten angezogen und dabei geraucht und Lines gezogen und Cocktails getrunken. Und sie hatte halt die ganze Zeit irgendwie mir von diesem Lifestyle erzählt, den ich ja so, so gut kannte von früher, ne, von mir. Und ich gerade aufgehört und sie hat mich halt die ganze Zeit gefragt, hier willst du eine Line? Nee, danke. Hier willst du einen Gin Tonic? Nein, danke. Ich habe halt die ganze Zeit geraucht. Rauchen war das Einzige, was ich noch machen konnte, so. Wirklich, ich habe halt richtig gemerkt, wie sie mich halt von Minute zu Minute langweiliger findet und immer enttäuschter ist, dass ich nicht aufregender bin. Und ich halt auch so, ich dachte so, Gott, ich habe noch nie in meinem Leben so oft hintereinander Nein gesagt zu irgendwas. Das war ganz schlimm. Das war sehr, sehr schlimm.
Ich fühle es wirklich sehr.
Ja,
ja,
ja, ja.
Ich kenne das auch gerade Frauen, die so eine Aura der Coolness einfach haben. Und man weiß, wenn man jetzt Ja sagen würde zu ihnen, dann wäre man auch cool. In ihren Augen und damit ja auch objektiv einfach cool. Aber man sagt halt nein. Man sagt nein, danke, ich möchte keine Line. Nein, danke, ich möchte keinen Drink. Und dann fangen sie an, wenn man in der Gruppe ist, Drinks für alle zu machen. Hey, ich mache Margaritas für alle oder whatever. Und man ist die einzige Person, die kein Glas kriegt. Weil natürlich die nicht auf den Gedanken kommen, dass sie einem auch was anderes in einem Glas geben könnten. Man ist dann einfach nicht mehr da. Und das, gerade wenn man selber auch mal so jemand war, ist das sehr schmerzhaft.
Ja, es ist schlimm. Vor allem, es ist ja auch nicht nur, dass die einen da nicht mehr cool finden, sondern es ist ja auch de facto so, dass dir diese Nacht steht dir halt nicht mehr zur Verfügung.
Ja.
Du kannst zwar mitgehen, ich bin auch noch in diesen Club mitgegangen. War ein geiles, also war wirklich ein mega Line-Up. Das war unglaublich nau alles. mega geile Musik. Die Leute, ne? Also ich wusste halt, als ich da war, so, wäre ich jetzt noch die alte Person, würde ich jetzt noch trinken, ich hätte die Nacht meines Lebens. Ich würde geil feiern mit diesen Leuten. Ich hätte 10 neue Freunde. Ich hätte irgendwie innerhalb von 3 Stunden einen geilen Typ, der an meinem kleinen Finger lutscht und mit dem ich tanzen kann. So, das wusste ich, das wäre passiert so. Aber all das stand mir nicht mehr zur Verfügung. So, dabei zu sein, reicht halt nicht. Du musst halt auch eben mitmachen. So.
Du musst es fühlen.
Ja.
Ja, das finde ich gerade auch echt immer mal wieder schwierig. Ich würde gerne einfach so dabei sein können, das auch alles fühlen, ohne halt zu trinken. Und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht manchmal kann und manchmal nicht. Ob es vielleicht dann auch bei mir einfach Zufall ist, ob ich das stimmungsmäßig, ob ich mich so pushen kann oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin ich auch, weil es ist halt auch, bei mir ist es halt auch alles super neu für mich, ne? 2 Jahre Pandemie und jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich raus in die Welt. Aber ja, dieses Gefühl irgendwie, dass man so, wie so ein Zug und man ist so, man wird so entkoppelt. Und du guckst denen noch so hinterher, wie die irgendwie losfahren in die Nacht und alle irgendwie drauf sind und noch auf einen Rave gehen oder keine Ahnung, was Leute noch so machen. Und man selber sitzt da halt. Und das ist strange.
Ja, ich würde jetzt gerne sagen, das geht alles auch ohne Trinken. Aber das stimmt nicht. Also nicht für mich. Es hat für mich nicht funktioniert. Also natürlich kannst du Partys gehen. Natürlich kannst du geil tanzen. Natürlich kannst du Spaß haben. Aber es ist nicht mehr so wie damals. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es auch irgendwie das Alter. Vielleicht passiert es irgendwann so oder so. Aber dieses Durchdrehen, den Verstand verlieren kurzzeitig und mit einem fremden Typen rummachen, auf irgendein Dach steigen und den Sonnenaufgang sehen und irgendwie das Gefühl haben, so, das ist legendär alles, was passiert, habe ich so nicht mehr gehabt.
Ich glaube, das geht halt nur, wenn du wirklich emotional eingehakt bist. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, mit denen man das ist. Dass es Leute gibt, mit denen man auf so einer Ebene klickt, dass man noch durch die Stadt laufen kann und noch auf ein Dach steigen kann und sich noch eine Limo am Kiosk holen kann. Auch wenn es spät ist und man weiß, man sollte eigentlich ins Bett gehen, aber man macht es halt noch. Und ich glaube schon, dass es geht. Aber ich glaube, es ist einfach seltener, weil man das Künstliche nicht mehr hat. Man ist halt darauf angewiesen, dass es natürlich passiert. Man ist halt darauf angewiesen, dass man seine ganzen unangenehmen Gefühle und Gedanken, die man sonst hat, halt nicht hat. Oder gelernt hat, damit umzugehen oder sie tatsächlich irgendwie vergessen kann, weil die Situation wirklich, wirklich schön ist. Und das ist aber halt einfach viel seltener, dass das natürlich passiert, als dass es künstlich passiert.
Ja, ich meine, ich wollte auch nicht sagen, dass es keine Rauschzustände mehr gibt. Eine Rausch gibt es auf jeden Fall noch. Also das gibt es auf jeden Fall noch. Aber der Rausch hat halt, ja, wie du sagst, hat halt eine andere Qualität, weil er echt ist. Und deswegen, also ich habe meine Rauschzustände, die ich in der Nüchternheit erlebt habe, immer auf so eine komische Art erst im Nachhinein so richtig als Rausch identifizieren können. Ja, weil sie halt nicht künstlich herbeigeführt werden, sondern eher so eine Euphorie, eher so eine, ja, das ist schwer zu beschreiben, so eine klare Euphorie halt, die man dann erst hinterher, die ich dann immer erst hinterher so richtig erkannt habe, so, ah, guck mal, krass, da warst du richtig high. Ja, es ist halt subtiler. Aber natürlich geht es, klar. Also, und es ist besser, by the way. Ich meine, ich sehne mich auch nicht nach Partynächten zurück. Also überhaupt nicht.
Ja, wenn ich darauf gucke, auch auf die Cool Girls, ich sehne mich auch nicht mehr danach, die zu sein. Aber es ist, ja, trotzdem hat man Gefühle darüber oder Gedanken.
Ja, ich meine, ich habe auch gedacht, so ich wusste ja, dass dieses Mädel, die macht das jetzt noch ein paar Jahre und wenn sie Glück hat, dann erledigt sich das von selber, weil sie davon selber keinen Bock mehr drauf hat. Das ist so Best Case Scenario. Und wenn sie Pech hat, wird es halt laufen wie bei mir. So, dass sie halt dann irgendwie ewig arbeiten muss, um ihre Abhängigkeit und ihre toxischen Beziehungen oder whatever zu entwirren, sozusagen. So. Mhm. Aber auf Nachhaltigkeit angelegt ist dieser Lifestyle einfach nie. Und das, was ich halt sozusagen so nostalgisch, was mich so nostalgisch gemacht hat, oder so, was mir so eine Sehnsucht geweckt hat, war halt dieses Gefühl von, ich lebe das absolut richtige, bestmögliche Leben. So, ich habe den Code geknackt. This is it. So dieses Entitlement, was die so gefühlt hat. So hier als Barmanagerin in diesem Club mit diesem Typen, das ist meine Jugend und das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann. So, ich wusste, dass sie sich so fühlt. Und das habe ich beneidet. So dieses, ja, keine Ahnung, dass die Zeit, dass der Moment so auf deiner Seite ist.
Darf ich dazu einen kurzen Beitrag vorlesen?
Ja, bitte.
Als Student hatte ich die Partys gefeiert, die alle feierten, die Drogen genommen, die alle nahmen, die verkaterten Vormittage, Affären und Beziehungen durchlebt, die man in dem Alter meistens durchlebt. Das Trinken war dabei stets willkommen. Es wirkte wie eines der selbstverständlichen Rituale des Heranwachsens, einer Zeit, in der man imstande ist, morgens in einer Bar glücklich die Sonne aufgehen zu sehen, um dann allein oder zu zweit ohne schlechtes Gewissen schlafen zu gehen. Weil man noch so jung ist und so viel Zeit hat. Weil alles, was man macht, noch nicht so richtig zu zählen scheint, weil das Leben, auch wenn man es selbst gar nicht so sagen würde, noch in seinem vollen Umfang vor einem liegt, darauf wartet, gelebt zu werden, weil jede Entscheidung noch so wirkt, als wäre sie einfach wieder rückgängig zu machen, weil man erst sehr viel später realisieren wird, dass alles, dass jede einzelne Minute gezählt hat und dass jede einzelne dieser Entscheidungen mehr oder weniger bedeutende Konsequenzen nach sich zog.
Ach, Daniel.
Ja.
Ja.
Ja. Das war aus Daniel Schreibert nüchtern.
Ja. Ja, genau. Daniel kann das gut sagen.
Der, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt eine Stunde geredet, um das zu sagen, was Daniel in 5 Zeilen sagt.
Mhm. Ja. Naja, was er schon vor 10 Jahren in 5 Zeilen gesagt hat. Ein Mann, Mann.
Eine Fresse. Naja, ja, das ist doch aber vielleicht ein ganz schöner Abschluss.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Ja.
Es zählt.
Ja. Ja, stimmt. Selbst wenn das erstmal so aussieht, dass diese ganzen Sachen, die die Leute machen oder sagen, dass das alles nicht zählt, das stimmt nicht, das zählt. Es zählt alles.
Ja, alles zählt.
Okay. Na dann.
Mach's gut.
Schönen Sonntag.
Ciao.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.